Sie hören Lost in Fusetta, Spur der Schatten von Jill Ribeiro. Gelesen von Andreas Pietschmann. Ein Hörbuch des Argon Verlags.
Der Mensch ist nichts an sich. Er ist nur eine grenzenlose Chance. Aber er ist der grenzenlos Verantwortliche für diese Chance. Albert Camus. Tag 1. Man war bisher dreimal mit dem Wunsch an ihn herangetreten, er möge jemanden verschwinden lassen. Einmal hatte er dieses Ansinnen ausgeschlagen, aber mehrfach schon mit seiner Moral vereinbaren können. Moral war etwas sehr Anpassungsfähiges. Sie war stets Produkt einer Epoche, einer Zeitströmung, einer Kultur, der Tradition und vieler, vieler Faktoren mehr. Beständig wandelte sie ihre Gestalt. Moral war ein großer Opportunist. Man konnte sie seinen Bedürfnissen anpassen. Auch Nelsons Moral war früher eine andere gewesen als heute. Den Mord, der vor ihm liegen würde, hätte er noch vor 10 Jahren nicht begangen. Heute, als er auf dem Aeroporto de Faro landete, schon. Nelson hatte sich für einen hellgrauen Anzug und ein Hemd ohne Krawatte entschieden, ein Geschäftsreisender unter vielen. Dazu passte, dass er nur Handgepäck bei sich hatte. Den Blick der Zollbeamtin konnte er durch seine Brille reinen Gewissens erwidern, er schenkte ihr sogar ein leichtes Lächeln. Sein Handgepäck war sauber, es existierte auch kein versteckter Hohlraum im Deckel. Sie kontrollierte ihn nicht, sondern prüfte nur seine Papiere und winkte ihn dann freundlich durch. 2 Dinge waren ihm von seinem Vater mit auf den Weg gegeben worden, die Nelson so sehr verinnerlicht hatte, dass sie Teil seines Wesens geworden waren. Schmerz ist der beste Lehrmeister. Deswegen hatte sein Vater es auch nicht verhindert, als er mit 3 Jahren groß genug war, um seine kleine Hand auf die Herdplatte zu legen. Dass der Vater seine Hand danach in Eiswasser tauchte, mit Brandsalbe behandelte und seine Tränen trocknete, all das sollte er vergessen. Aber nicht den Schmerz. Das andere bestand darin, Dinge zu einem Ende zu führen. Dass ein gegebenes Wort war und bei Männern wie Nelsons Vater und in den Kreisen, in denen er verkehrte, hoch im Kurs stand. Ein Mann, der etwas auf sich hielt, agierte souverän und diszipliniert. Und die Selbstdisziplin gebot es, ein gegebenes Versprechen zu halten, koste es, was es wolle. Daran dachte er, während er gegenüber vom Flughafengebäude bei Herz auf seinen Mietwagen wartete und ihm die warme Maisonne ins Gesicht schien. Belmiro und Pep waren nur 10 Minuten vor ihm in Faro gelandet. Sie waren nicht direkt geflogen. Nelson hatte sie sicherheitshalber mit einem Gabelflug über Paris hierher gelotst. Und natürlich waren Belmiro und Pep nicht ihre richtigen Vornamen, sondern diejenigen, die in ihren gefälschten Papieren standen. Nelson bestand grundsätzlich darauf, dass sie sich gegenseitig mit ihren falschen Namen anredeten und sie auch möglichst in ihren Gedanken verwendeten. Die Namen sollten ihnen für die Dauer des Einsatzes in Fleisch und Blut übergehen. Mit Pep arbeitete er schon lange. Und obwohl er Geschäftliches und Privates ansonsten rigoros trennte, waren sie so etwas wie Freunde geworden. Belmiro war hingegen erst vor 2 Jahren zu ihnen gestoßen. Und Nelson wusste, dass der junge Mann über seine Sicherheitsmaßnahmen wie den Umweg über Paris heimlich den Kopf schüttelte.
»Wen kümmert es später, wenn die Sache vorbei ist, ob wir alle 3 in einer Maschine angekommen sind oder in 2?«
hatte er gefragt, als Nelson ihm die Tickets übergeben hatte. »Nur mich«, hatte Nelson wahrheitsgemäß beantwortet. Denn natürlich würden sie sich absetzen und ihre Spuren verwischen. Man würde sehr wahrscheinlich niemals herausfinden, wie sie nach Faro gekommen waren. Und selbst wenn, hätte es für sie keine Konsequenzen, denn hinter ihren Namen verbarg sich nichts. Sie waren wie Geister, wie Schatten, nur Abbilder echter Personen. Auf einem Feldweg kurz vor der Autobahn, über die er nach Lagos fahren wollte, fand er wie vereinbart das Wohnmobil vor. Er hatte einen Kontaktmann in Portugal, der alle logistischen Dinge für ihn erledigte. Das Anmieten einer Wohnung etwa, den Einkauf von Lebensmitteln, Kleidung, Medikamenten und allerlei mehr. Oder eben das Organisieren eines toten Briefkastens, wie dieses Wohnmobil. Er nannte seinen Kontaktmann João, einfach weil es der am weitesten verbreitete männliche Vorname im Land war. Mit einem Zweitschlüssel öffnete er die Tür und klappte die Sitzfläche der Dinette hoch. In dem Stauraum darunter fand er in 3 grobe Decken eingewickelt das, mit dessen Beschaffung er João beauftragt hatte. Eine kleine Pistole, vollgeladen, dazu 3 Ersatzmagazine. Die Damenpistole, wie sie manchmal von Laien tituliert wurde, verschwand beinahe gänzlich in seiner Hand, so klein war sie. Und dazu federleicht. Nelson verstaute sie problemlos in der Innentasche seines Jacketts. In der zweiten Decke fand er die Einzelteile des Winteriers Präzisionsgewehrs, das er mit verbundenen Augen zusammensetzen konnte. Die dritte Decke war eher ein Tuch. Es umhüllte eine kleine weiße Schachtel, die Nelson öffnete und einen Flakon entnahm. Darin schimmerte eine klare, gelblich-grüne Flüssigkeit, die an einen Chardonnay-Wein erinnerte. Nelson betrat das kleine Bad. Dort entledigte er sich der grauhaarigen Perücke, deren Locken ihm bis auf den Kragen hinabgefallen waren. Die Brille mit Fensterglas warf er in den Müll und rasierte sich den grau gefärbten Vollbart fein säuberlich ab. Anschließend spreizte er die Augenlider mit Daumen und Zeigefinger auseinander und nahm die hellblauen Kontaktlinsen heraus, die der Brille folgten. Nachdem er das Wohnmobil abgeschlossen und die Einzelteile des Gewehrs beim Reserverad unterhalb des Kofferraums in seinem Mietwagen verstaut hatte, warf er einen Blick auf seine Armbanduhr. Zum jetzigen Zeitpunkt sollten Belmiro und Pep bereits die wendige Motorjacht, die Joao auf Nelsons Weisung gechartert hatte, aus der Marina von Faro manövriert und Kurs nach Westen genommen haben. Wenn alles planmäßig verlief, würden sie unabhängig voneinander operieren und sich erst im Anschluss im Four Seasons in Rabat wiedersehen. In exakt 6 Tagen.